Als erstes möchte ich mich mal bedanken, immer für den, der mir hier was zu trinken hinstellt. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache. Ich habe heute nichts mitgebracht, aber eine Kindergeschichte habe ich trotzdem.
Moin Moin. Ich arbeite zurzeit in Norddeutschland. Früh sagen die dort Moin Moin. Und wenn du abends dann noch in den Supermarkt gehst, dann sagen die nicht wie bei uns Guten Abend oder Grüß Gott, dann sagen die auch noch Moin. Das war für mich neu. Diese Woche hat mich mein Sohn besucht. Der wohnt zurzeit in Oberbayern. Seine Lebenskameradin, die wohnt auf einem Bauernhof. Und hat er mir gesagt, letzte Woche haben die Nachwuchs bekommen. Und zwar 3 kleine Schafe. Und hat er mir gesagt, 2 sind ziemlich hintereinander gekommen und das dritte vielleicht erst einen halben Tag später. Und da hat er mir so manches erzählt, was so ein junges Schaf dringend braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Wärme von der Mama, das ist auch von Menschen ganz wichtig. Und dann braucht das, wenn es geboren worden ist, auch ganz schnell Milch. Und da hat diese Schafsmilch was ganz, ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Tieren ist, weil ich bin kein Bauer, ich bin ein Elektriker. Wenn du so ein junges Schäfchen bist, die sind ja noch ganz, ganz klein, dann musst du von dieser Schafsmilch, die deine Mama dir gibt, die ersten 2 Tage unbedingt eine Menge davon abbekommen. Weil die ersten 2 Tage, vielleicht auch 3 Tage, ist in dieser Milch was ganz, ganz Besonderes. Das brauchst du, damit du widerstandsfähig bist und dass du ein großes Schaf werden kannst. Und wenn du die nicht abbekommst, dann sieht es total mies aus. Jetzt ist das dritte Schaf einen halben Tag später geboren worden. Und die anderen beiden Schafe, die haben das dritte meistens von der Mutter weggeschoben, weil die wollten ja auch viel Milch trinken. Und da haben die das, also den Michi seine Schwiegereltern, zu spät gemerkt. Und da haben die gemerkt, dieses kleine Schaf ist schon ganz schön kühl. Und da hat der Michi mir gesagt, wenn so ein ganz kleines Lämmchen schon kalt ist, dann ist meistens ist das ganz, ganz schwierig, dann kann das auch ganz schnell sterben. Und da hat er, als der Michi mir diese Geschichte erzählt hat, habe ich gedacht, im Psalm 23 steht gleich der erste Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was ist denn nur mit dem kleinen Schaf? Genau, keine Milch, keine Wärme. Und das ist aber alles gut gegangen. Der Schwiegervater von Michi hat das festgestellt und hat das kleine Schaf gleich mit ins Wohnzimmer genommen. Ich hätte euch ja gerne das kleine Schaf mitgebracht, aber das, ich glaube, die hätten mir das nicht gegeben. Und da haben die das am Ofen gelegt, die haben so einen ganz alten Kaminofen und dann ist er raus zur Mutter, hat die kleinen, anderen 2 kleinen Schafe beiseite geschoben, hat von der Mutter halt Milch geklaut und hat dieses kleine Schaf 2 Tage an die Flasche gewöhnt. Und nach dem dritten Tag hat er es wieder reingetan zu seiner Mutter. Und gestern hat er mir ein Bild geschickt, dem kleinen Schaf geht's gut. Warum erzähle ich euch nun die Geschichte? Wenn in dem Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hat euch schon mal was gefehlt? Dir? Ja. Ich bin vielleicht vor 2 oder 3 Jahren mit dem Motorrad von Miltenberg wieder nach Hause gefahren, nach Grünsfeld. Hab da ordentlich Gas gegeben, auf einmal ging es nicht mehr vorwärts. Da hatte ich Spritmangel. Ich hatte kein Benzin mehr gehabt. Und wenn der liebe Gott zu uns sagt, dir wird nichts mangeln, der liebe Gott hat immer einen Plan B. Das heißt, wenn du irgendwo Mist gebaut hast, wenn bei uns was schief geht, ne, dann hat er wie bei den kleinen Schaf jemand, der genau weiß, was er jetzt zu tun hat. Und ihr könnt euch darauf verlassen, auch wenn bei euch mal was schief geht, hat der liebe Gott für euch immer einen Plan B. Und manchmal ist der Plan B besser als der Plan A. Ne, und da braucht ihr keine Angst haben, wenn mal was schief geht. Ne, der liebe Gott kann alles richten. Danke, dass ihr mir zugehört habt.
Ich habe einen Text rausgesucht zur Predigt. Und mit Entsetzen gestern Abend festgestellt, dieser Text kommt auch heute in der Sabbatschullektion vor. Aber ich möchte euch den nicht vorenthalten, mit euch den Text zusammen lesen. Und da steht im Lukas 4 und da im Vers 16 und im Vers 17. Lukas 4, Vers 16 und im Vers 17. Und heißt es, und er kam nach Nazareth, also von Jesus ist die Rede, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Jesajas gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, da möchte ich erstmal aufhören. Also Jesus geht nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Kirche. Und die Kirche hieß damals Synagoge. Nun habe ich mir die Frage gestellt, wie sah denn damals so eine Synagoge aus? Ich war schon in Synagogen. Ich habe mir vorgenommen, schon einige Jahre, habe das aber noch nie geschafft, aber ich habe gestern Abend zu meiner Frau gesagt, dieses Jahr unbedingt möchte ich mal nach Würzburg in die Synagoge. Das ist nicht ganz einfach in Deutschland, da musst du dich erst anmelden. Die lassen da nicht jeden rein. Also du kommst rein, aber die wollen genau wissen, wer bist du. In Israel war ich in Synagogen und Synagogen sind mehr oder weniger auch Gebetshäuser, wo gläubige Juden Gebete sprechen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir waren in Hebron, nach Hebron kannst du nicht immer, aber da war die Zeit halt relativ friedlich in Israel. Unser Reiseführer ist mit uns nach Hebron gefahren und da hat er uns gefragt, könnt ihr mich eine Stunde entbehren? Ich möchte in die Synagoge und möchte dort beten. Und dann haben wir den gefragt, ob wir da auch mit rein dürfen, ob wir da zuschauen dürfen. Dann ist das, Frauen dürfen da nicht überall hin in so einer Synagoge, aber das ist in vielen Kirchen, wenn du auch in Afrika Kirchen gehst, darf auch eine Frau nicht überall hin. Manchmal darf die gar nicht rein. Auf jeden Fall, in dieser Synagoge sind viele gläubige Juden und sprechen dort Gebete. Wie war das nun zur Zeit Jesu? Da war Synagogengottesdienst oder ein Treffpunkt in der Synagoge ganz anders. Und das hat uns eine Reiseleiterin erzählt, als wir uns die Synagoge in Kapernaum angeschaut haben. Und fast jeder, der eine Reise nach Israel unternimmt, fährt nach Kapernaum, guckt sich in Kapernaum um und da gibt es halt diese Ruinen von dieser Synagoge. Und da hat er uns erklärt, also es war eine Frau, wie damals ein jüdischer Gottesdienst vonstatten ging. Und das war nicht so ein langweiliger Gottesdienst. Da war das so, wie das hier beschrieben ist. Da hat einer einen Text gelesen, der war auch nicht festgelegt und das lest ihr ja hier, Jesus steht einfach auf, den hat ja niemand eingeteilt, da gab es auch keinen Predigtplan. nimmt dieses Buch, also das war ja keine Buchrolle, sondern eine, kein Buch, sondern eine Buchrolle. Da gab es auch einen Tisch, den gibt es in jeder Synagoge, wo diese Tora, diese Schriftrollen sind, und der hat die halt aufgewickelt, ne, und hat dann draus gelesen. Nun hat er nicht die ganze Jesaja-Rolle vorgelesen, sondern nur einige Verse. Und dann lesen wir weiter. Als er fertig war zu lesen, das lesen wir in dem Jesaja 4 im Vers 20 und 21. Und als er das Buch zutat, also die Schriftrolle wahrscheinlich wieder zusammengewickelt hat, gab er es dem Diener und er setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also, Synagogengottesdienst, das hat uns auch unsere Reiseleiterin gesagt, war kein Gottesdienst wie in einer katholischen Kirche, wo es ganz still ist, sondern da ging es ziemlich lebhaft zu. Da hat einer was vorgelesen und dann haben sich die, die in der Synagoge waren, über dieses Wort unterhalten. Und da hat die gesagt, Juden sind ziemlich implosiv, das ging die ziemlich lautstark zu. Also vielleicht wie bei uns die Sabbatschule. Nicht ganz so, aber manchmal ist ja bei der Sabbatschule auch bei uns lebhaft. Und ich muss euch sagen, interessant ist ja eigentlich nur eine Sabbatschule, wenn sie lebhaft ist. Wenn du Gesprächskreisleiter bist und du hast nur welche drinnen, die dich doof angucken, das ist furchtbar. Ne? Ich war lange Zeit Sabbatschulleiter in Würzburg, da war ich zweimal drauf und dran, einfach aufzustehen und zu gehen. Du stellst eine einfache Frage und bekommst keine Antwort, da denkst du, was wollen die von dir? Furchtbar. Ne? Damit will ich euch auch sagen, lasst euren Gesprächsleiter nicht hängen. Bei den Juden, bei den Israelis heute ist das halt ganz anders. Die haben sich in der Synagoge ausgetauscht. Und haben sich auch lautstark geäußert. Wenn wir dann weiterlesen, dann lesen wir, der Apostel Paulus, als er auf seinen Missionsreisen war, denn sein erster Anlaufpunkt war meistens am Sabbat die Synagoge. Und es sind viele Texte in der Apostelgeschichte, wo wir lesen können. Zum Beispiel, als er nach Zypern kam, ist er dort in eine Stadt, sein erster Weg zur Synagoge. Dort zwangsläufig trifft er gläubige Juden, die am Sabbat auch bereit sind, dem zuzuhören. Und wenn wir da lesen von Jesus, dass er aufstehen konnte und lesen, hat bestimmt auch der Paulus was sagen können. Und wenn ihr dann weiterforscht in der Apostelgeschichte, dann war meistens nach der Synagoge ein Nachgespräch, dann sind die halt auf den Paulus eingestürmt, wie die in Zypern, die haben gesagt, komm nächsten Sabbat wieder, wir möchten da noch mehr davon hören. Manchmal haben sie ihn aber auch rausgeworfen. Für einen Jude war das ganz wichtig, in die Synagoge zu gehen. Auch für die Frauen, die durften auch in die Synagoge. Die hatten eine Abteilung für sich. Wenn du heute in eine Synagoge kommst, ist das ein Raum und die Frauen sind, ich glaube mit dem Vorhang sind die abgetrennt. Aber die sind genauso, können am Gottesdienst teilnehmen wie die Männer. Nun habe ich mir die Frage gestellt, Olaf Scharf, warum gehst du zum Gottesdienst? Warum gehst du in die Kirche? Im Sommer, bei herrlichstem Wetter, freue ich mich die ganze Woche auf meinen Garten. Ich habe einen sehr schönen Garten. Und dann stehe ich am Samstag frühzeitig auf, fahre nach Nürnberg, Aschaffenburg hat sich ja jetzt erledigt. Die Autobahn lässt sich prima fahren. Aber Nürnberg ist eine Katastrophe. Letzte Woche war ich in Nürnberg. Eine 78 Kilometer Baustelle. Fahr da hin. Und wenn du dann auf die Autobahn kommst und da ist gerade Urlaubsbeginn, und wenn du nach Hause fährst, das gleiche wieder, warum tue ich mir das an? Warum tut ihr euch das an? Warum gehe ich zur Kirche, warum geht ihr zur Kirche? Von Jesus lesen wir, er ging am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Ich muss euch sagen, bei mir ist noch ein ganzes Stück auch Gewohnheit dabei. Ich bin Adventistenkind und dann war das halt einfach so. Und ich glaube, zu den Zeiten, wo ich Kind war, wenn ich da meinem Vater gesagt hätte, heute komme ich nicht mit zur Kirche oder in die Gemeinde, das ging damals nicht. Das haben wir auch nicht versucht. Dass mir das wichtig ist, Gottesdienst, habe ich vor 3 Jahren gemerkt. Im Frühjahr 2019 haben wir ja erlebt, das war, glaube ich, in Deutschland einmalig, dass auf einmal keine Gottesdienste mehr stattfanden. Und das war im Frühjahr. Nun wohne ich ja in einer ziemlich ländlichen Gegend. Da hatte Pia zu mir gesagt, wir machen morgen einen Gottesdienst in der Natur. Da haben wir einen Rucksack gepackt, haben was zu essen reingetan, was zu trinken, haben unsere beiden Hunde genommen und sind bei uns losgelaufen. Ich glaube, bis Nachmittag um 4 war ein, muss ich sagen, ein wunderschöner Tag. Das Wetter hat gepasst. Das nächste Wochenende am Sabbat war wieder kein Gottesdienst. Dann wird es ähnlich gemacht. Nicht mehr so weit, aber. Und da muss ich euch sagen, am dritten Sabbat habe ich meine Gemeinde vermisst. Da muss ich sagen, war doch nicht alles nur Gewohnheit. Warum habe ich die Gemeinde vermisst? Ich war auch, in Urlaub versuche ich auch zur Kirche zu gehen, zur Gemeinde zu gehen. Da kann ich mich noch dran erinnern, mein Freund Henry Heibutzki, der die Reisen immer aussucht und koordiniert und er hat wirklich Ahnung. Der sucht uns auch immer eine Kirche raus. Und da waren wir in Südafrika, waren bestimmt 3 oder 4 Tage im Krüger Nationalpark, da ist er riesengroß, hätte ich niemals gedacht, dass der so groß ist. Der ist fast so groß wie Belgien. Und dann am Freitagabend sind wir aus dem Park rausgefahren. Du kannst auch in dem Park drin schlafen, also da gibt es Lodges, Zeltlager. Und der Henry hatte eine Adresse von einer Adventgemeinde. Und dann haben wir die gesucht und haben die nicht gefunden. Und da muss ich sagen, da hat der Henry sowas wie mein Vater, der ist da, wenn der sich an was im Kopf gesetzt hat, dann. Der hat dann nicht gleich locker gegeben. Wir haben über 2 Stunden die Gemeinde gesucht, hatten genau die Adresse. Da gab es keine Adventgemeinde. Und am Ende war der zerknirscht und ich muss euch sagen, ich auch. Mein Bruder war noch mit, denn Henry, seine Frau, wir waren nicht gut drauf. Natürlich haben wir dann gut Mittag gegessen, da hat sich das alles wieder ein bisschen aufgehellt. Warum ist das so? Warum kommt ihr zum Gottesdienst? Und eigentlich ist meine Predigt nur halb fertig, weil mich interessiert brennend, warum seid ihr heute hier? Und ich bin der Meinung, wir machen das wie in der Synagoge. Sagt mir einfach, warum seid ihr da? Habt ihr eure Wohnung zu Hause nicht geheizt? Also wenn ich das meinen Vater gefragt hätte, mein Vater war da immer sehr raffiniert. Der hätte mir vorgelesen, da steht in Matthäus 18 und da im Vers 20, denn wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und da hätte mein Vater mir gesagt, diesen Segen, den möchte ich für die Woche mitnehmen. Das möchte ich auch. Das ist aber nicht der alleinige Grund, warum ich heute hier bin. Warum seid ihr hier? Bitte?
Einer von mehreren Gründen ist auch einfach die Gewohnheit.
Genauso ist das bei mir auch. Ja? Bist du Adventistenkind? Also diese Impfung habe ich auch bekommen.
Es ist viel schöner, gemeinsam Gott anzubeten, als wenn du das nur alleine tust. Gemeinschaft ist einfach gut, unterstützt sich gegenseitig. Alleine Gottesdienst ist unerschöpflich.
Habt ihr das verstanden? Der Dagmar ist es ganz, ganz wichtig. Eure Gemeinschaft, dass sie zusammen mit euch Gottesdienst feiern kann. Dann muss ich sagen, ja bitte?
Also wir waren ja jetzt ein paar Mal hier Umstände halber in Paderborn in der Gemeinde. Und es ist schön, dass weltweit letztendlich unsere Familie verstreut ist, unsere christliche Familie. Und wir sind auch immer ganz herzlich aufgenommen worden. Aber man sehnt sich dann auch wieder besonders nach der eigenen Gemeinde. Und ich denke auch, ob das jetzt nicht die Predigt ist, auch der Austausch von unserer Bibelbetrachtung. Wenn man den jetzt zum Beispiel am Freitagabend im Optik sieht, es ist anders, wie wenn man selbst dann beteiligt ist und sich austauscht, wie wenn man nur eben zuhört. Also dieses in echt Zusammenkommen ist anders, wie wenn man das nur zu zweit oder eben über den Fernseher oder so mitbekommt.
Ja? Ich muss euch, das habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, ihr seid mir auch eine sehr wertvolle Gemeinde, eine sehr herzliche Gemeinde. Ich komme gern zu euch. Gibt es noch Gründe, warum du am Sabbat hierher kommst? Ja? Also überspitzt dargestellt, das ist ein Butterbrot wie ohne Butter. Ja?
Es gibt auch jemanden, der suche nicht, die so eine Gemeinde suchen, keinen finden, weil sie nicht rumreisen können, kein Geld dafür, wo ihnen eine ist und die dann etwas erleben, hier war Essen, eingeladen, arme Leute, das Essen, da habe ich gemerkt.
Ja.
Leute, bin ich so zweiten Mal hier. Ich fühle mich so gekommen. Nicht so amerikanisch. Eigentlich wäre in meiner Heimat die Deutsche Aachen. Aber ich bin hier gekommen. Ich fühle mich hier am letzten Mal zum Glück gesehen. Und das ist das Gefühl, die Willkommenskultur. Die von Jesus auskommt. Ja, Jesus, ja. Die Zitate, die euch aus
Ihr wisst ja von mir, ich komme aus Ostdeutschland. Und als ich mit meiner Frau und mit meinem Sohn, der war damals 4 Jahre, hierher kam, unser Startkapital waren 120 D-Mark. Da sind wir am ersten Freitag, wo wir hier waren, auf die Polizeistation nach Dauberbischofsheim gegangen. Ich wollte nicht nach Dauberbischofsheim, das hat sich halt einfach so ergeben. Und da war einer, damals war das noch nicht ganz so kriminell, dass du überhaupt nicht da reinkommst, sondern die haben uns reingelassen, ein älterer Beamter, und den haben wir gefragt, wo gibt es hier eine Adventgemeinde? Dauerbischofsheim, Umfeld von Dauerbischofsheim, erzkatholisch, da gibt es keine Adventgemeinde. Heute gibt es da ja eine, aber damals nichts. Und der, was? Sowas kenne ich überhaupt nicht. Und der hat aber dann gesucht, angerufen und da hat er gesagt, das müssen wir jetzt rausfuchen. Und da hat er uns dann gesagt, in Wertheim gibt es eine Adventgemeinde. Und da sind wir dann am Sabbat, am ersten Sabbat, als ich mit meiner Familie hier war, nach Wertheim gekommen, haben dort Gottesdienst erlebt. Und in Wertheim, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die alte Schwester Müller, die hatte damals einen VW Käfer, die hat uns was zu essen gegeben und dann hat sie uns nach Hause gebracht. Das ist Adventgemeinde. Und das muss ich euch sagen, das habe ich, war in vielen, vielen Adventgemeinden. Nicht hundertprozentig, aber zu 99% ist Adventgemeinde ein Stück Heimat. Und dann, als wir hier eine Weile gewohnt haben, die Gemeinde Würzburg war auch eine sehr herzliche Gemeinde. Da waren wir bei Freunden in Nürnberg und wir haben denen erzählt, was halt bei uns jetzt alles so, wie unser Leben ist. Und da sagt die Andrea zu mir, die auch aus meiner Heimat kommt, ihr habt's gut, ihr habt ja eure Gemeinde. Weil wir sind hier angekommen und waren hier zu Hause. Und in meiner Gemeinde, da war ein Hans-Joachim Vollrath, der sich meiner und meiner Frau angenommen hat. Dann gab es bei uns in der Gemeinde in Detlef Blum, mit denen ich sehr gut befreundet war, der hat mir so manchen Tipp gegeben, den du halt von den Otto-Normalverbrauchern nicht bekommst. Dann waren die schönsten, der Wolfgang Dobisch, den ihr auch kennt, der oft zu euch gekommen ist. Ne? Die haben uns alle aufgenommen in einer Herzlichkeit, wo ich sagen muss, die haben uns in diese Gemeinde hineingelebt. Und obwohl ich kein Franke bin, ich möchte auch keiner sein, ich bin ein Sachse, muss ich sagen, die Gemeinde Würzburg ist meine Gemeinde. Ich fühle mich dort sauwohl. Und jetzt muss ich euch noch was sagen, was mich sehr beschäftigt. Wer von euch liest denn regelmäßig das Adventisten heute? Die wenigsten. Ne? Also fast immer, wenn ich irgendwann auf diese Zeitschrift jemand anspreche, entweder haben sie den Artikel gerade nicht gelesen, aber das ist eine Zeitschrift, da gucken wir vielleicht, wer eine Frau sucht. Habe ich früher auch so gemacht. Dann vielleicht, ob du jemanden kennst, aber die Themen, die eigentlich, worum es die Zeitung gibt, die werden meistens nicht gelesen. Und da ist in der Zeitung im April 2019 ein Artikel, der ist überschrieben, ein Hoch auf die Konservenpredigt. Und da schreibt der Sven Fockner, eine Kolumne. Und die Kolumne hat mich vom Sessel gehauen. Ich habe den versucht dann anzurufen. Und da muss ich mit Entsetzen feststellen, wenn du, das hat sich heute geändert, wenn du den Hope-Channel anrufen möchtest, da gibt es keine Telefonnummer. Da habe ich gedacht, ja, ich bin da nicht so bewandert, habe diesen Artikel, der Hans-Joachim hatte den Vollrath auch gelesen. Auf jeden Fall, der Artikel, wenn ihr wollt, könnt ihr ja zu Hause nachlesen oder schicken euch. Der Sven Fockner schreibt da, er sitzt im Gottesdienst, der hält in Laie eine Predigt und er schläft ein. Und sein Rat ist, ehe du dir so eine Predigt antust, dann schalt das Fernsehen ein. Wir wissen, dass heute einige, wahrscheinlich haben die Corona als Grund genommen, nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Die machen Gottesdienst zu Hause, indem sie halt Hope Channel angucken. Und ich bin absolut dagegen, dass ich mir Gottesdienste vorne an der Leinewand anschaue. Auf jeden Fall sagt der Sven Fockner, bevor dir irgendwas antust in der Gemeinde, dann schau dir von Hope Channel eine Predigt an. Ich habe da eine ganze Weile erstmal nichts gemacht, weil ich war sowas von aufgebracht. Ich habe gedacht, du denn da beleidigst, dass ich das erstmal ein bisschen, weil ich da ziemlich impulsiv bin. Dann habe ich meinen Freund Hans Joachim angerufen und habe gesagt, Hans Joachim, ich brauche von dem Sven Fockner eine Telefonnummer oder von dem Hope Channel. Und der Hans Joachim Vollgrat ist Wissenschaftler. Also wenn du den wo was ansetzt, der gibt dir ein Resultat. Und da brauchst du auch nicht eine Woche warten. Am Abend hat er mich angerufen und gesagt, Olaf, es tut mir leid. Schaffe ich nicht. Ich habe es nicht gefunden. Dann habe ich in meinem Büro die Sandra, eine sehr fähige Frau, die beißt sich auch überall durch. Die habe ich dann angerufen, wir waren auf Montage und gesagt, Sandra, pass auf, ich suche dringend eine Telefonnummer vom Sven Fockner, such mir die mal raus. Oder von Hope Channel. Am Nachmittag, wahrscheinlich bevor sie nach Hause gegangen sind, hat mein Telefon geklingelt. Da hat sie gesagt, Olaf, es tut mir leid, ich habe keine Telefonnummer, du findest du auch keine. Ich kann dir aber eine Kontonummer sagen, wo du eine Spende überweisen kannst. Ich habe dann unseren Prediger, damals den Thorsten Riedel, angesprochen, habe gesagt, hast du den Artikel gelesen und bin ich der Meinung. Ich habe auch andere Prediger noch gefragt. Das ist ja eigentlich für die Lektüre, wie für mich vielleicht, was weiß ich, eine Handwerkerzeitung. Obwohl, die lese ich auch meistens nicht. Und habe den da gefragt, hast du den Artikel gelesen? Der hatte den nicht gelesen. Dann hat er ihn halt gelesen, hat mich nochmal zurückgerufen und habe ich gesagt, Thorsten, das, was da geschrieben wird, das stößt nicht nur mir auf, sondern ich habe 8 Freunde, die viel unterwegs sind, viel Predigten halten, die sich da engagieren. Ich sage, denen ist das allen auch bitter aufgestoßen. Kannst du da was unternehmen? Ich sage, du bist jetzt 60, deine Karriere in der Adventgemeinde neigt sich dem Ende, du wirst wahrscheinlich kein Vorsteher mehr werden, da kannst du doch mal was riskieren. Der hat es aber nicht gemacht. Ich habe dann unseren Vereinigungsvorsteher angerufen, der hat mir die Nummer vom Sven gesagt, pass auf, ich gebe dir die nicht, der soll dich selber anrufen. Und dann habe ich mit dem Sven Fockner, der hat mich auch zurückgerufen, wir hatten ein sehr langes Gespräch. Und da habe ich ihm gesagt, ich bin in vielen Gemeinden, ich glaube, damals habe ich in 13 Gemeinden gefragt, wer schaut da Hope Channel vor Corona? Und da habe ich gesagt, Sven, deinen Hope Channel, den gucken ein paar alte Omas an. Ab und zu mal jemand, ne, ich rede aber von vor Corona, das hat sich durch Corona etwas geändert, aber sonst. Ich sagte, und junge Leute, die gucken nicht mal Fernsehen an. Junge Leute, für die ist Fernsehen kein Thema. Ist das so? Junge Leute gucken kein Fernsehen, meistens. Also wenn du meine jungen Leute in der Firma fragst, die wissen zwar, was auf der Welt passiert, aber nicht durchs TV. Und da habe ich gesagt, Sven, ist das eine Schleichwerbung, was du da vorhast? Warum machst du sowas? Und er sagt, und ich muss dir sagen, ich habe auch schon, weil er da anpreist, Predigten von den Predigern, ich habe auch schon viele langweilige Predigten von den Prediger gehört. Mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich den Sven nicht beleidige. Und da hat er mich am Ende gefragt, was soll ich denn tun nach deiner Ansicht? Hat er gesagt, das ist eine Kolumne. Und da muss ich euch zu meiner Schande gestehen, bis dahin wusste ich nicht, was eine Kolumne ist. Das hat er mir dann erklärt, eine überspitzte Darstellung. Da habe ich gesagt, Sven, ob du was machst oder nicht machst, das liegt an dir. Wenn ich vor dir einen Hut ziehen soll, ich sage, du hast doch einen guten Draht zu dem Adventisten heute, schreibst du nochmal einen Artikel und sagst, dass du dich getäuscht hast. Und ich muss euch sagen, den Artikel habe ich nicht ausgedruckt. Irgendwann, ich glaube im Oktober, lese ich im Adventisten heute in Bezug auf das hier. Und seit der Zeit ist der Sven Fockner mein Freund. Ne? Warum gehe ich zum Gottesdienst? Ja, ich gehe auch zum Gottesdienst, um eine Predigt zu hören. Der Sven Fockner schreibt, und das stimmt, das ist wichtig, wenn du eine Predigt hältst, dann halte eine Predigt nur, wenn du sie auch wirklich fertig hast. Also das heißt, wenn du mich anrufst, Olaf, kannst du für irgendjemand einspringen, in Aschaffenburg ist uns die Luft ausgegangen, dann soll ich eigentlich nur Ja sagen, wenn ich eine Predigt in der Kiste habe. Bei mir ist das meistens so, ich habe einige Predigten hier. Ne? Mich bewegen Themen und dann bringe ich die irgendwann zu Papier. Das zu Papier bringen geht bei mir relativ schnell. Aber das ist, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, im Auto alleine, dann bastel ich mir im Kopf meistens schon die Predigt zusammen. Dann schreibt er weiter, dass du in der Predigt unbedingt einbauen sollst, was hast du mit Gott erlebt? Und das habe ich euch schon zur Genüge gesagt. Ich habe manches mit Gott erlebt, wo mich was gut war. Ich habe auch manches mit Gott erlebt, was weniger gut war. Und da muss ich sagen, das habe ich auch den Sven Fockner gesagt, ich sage, Sven, wenn deine Kollegen Predigten halten, die sind meistens rhetorisch wesentlich besser wie die von den Laien, meistens. Ich sage, aber die erleben nichts mit Gott oder die allerwenigsten. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Aber in der Regel, wenn dir ein Prediger was erzählt, der erzählt dir nichts, was er mit Gott erlebt hat. Und da muss ich sagen, ich lese immer das Andachtsbuch. Und ich habe eine Andacht gelesen, mich hat selten eine Andacht so angerührt wie die, und zwar von der Silvia Renz. Die schreibt, das war glaube ich Anfang Februar, hat die eine Andacht geschrieben. Kleinen Moment, ich hab's gleich. Und wenn ihr 6. Februar, der 7. und der 8., also nach jeder Andacht stand immer drunter, Fortsetzung folgt, am 6., am 7. Fortsetzung folgt, am 8. war die Geschichte dann zu Ende. Warum hat mich die Andacht von der Silvia Renz so angesprochen? Und ich habe einige Freunde angerufen, wo ich weiß, die lesen auch Andachtstexte. Die waren auch tief berührt. Die Silvia Renz berichtet eine Geschichte, die sie als junges Mädchen, als Studentin, als Schülerin erlebt hat. Wie sie da konfrontiert worden ist, wie sieht denn das mit deinem Glauben aus? Und da merke ich, die Silvia Renz hat genau die gleichen Probleme. Sie hatte damals riesengroße Probleme mit dem Englischlehrer, der nicht wollte, dass die Silvia Renz einen Englischabschluss hat. Und der liebe Gott ist halt Fügung Gottes, lässt in ihre Gemeinde eine Gruppe Jugendliche kommen von Amerika, mit denen sie jeden Sabbat verbringt. Und in dem Jahr wo sie, Englisch ist ja, wie sie das auch geschrieben hat, ziemlich schwer gefallen, wird sie in Englisch natürlich nicht dieses perfekte Englisch-Englisch, sondern das amerikanische Englisch. Aber für ein Dreier oder Zweier reicht amerikanisches Englisch immer aus. Wird sie in Englisch richtig perfekt. Und liest kurz vor ihrer Prüfung ein Buch, und das hat mich vom Hocker gehauen. Und genau ihr Prüfungsthema war dieses Buch. Als ich das gelesen habe, ich habe Gänsehaut, habe ich gesagt, Amen, lieber Gott. Bei mir, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, ich war in der Schule ein ziemlich guter Schüler, aber in Russisch eine Vollniete. Und mein Russischlehrer wollte auch nicht, dass ich Russisch bestehe. Und auch meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, der darauf gesehen hat, dass ich gute Schulnoten hatte in Russisch, war denn das gerade wurscht? Ich glaube, da hätte er sich geschämt, wenn ich in Russisch gut gewesen wäre. Und mein Prüfungsthema war ein Bericht über die PAM. Das hieß damals Baikal-Amur-Magistrale. Ein großes Projekt, Erdgas- und Erdölleitungen mit einer Eisenbahnlinie von Osten Russlands bis nach dem Westen. Zwei Wochen davor bin ich beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt musstest du im Osten immer ziemlich lange warten. Da lese ich dort in der Illustrierten einen Bericht, 5 Seiten lang, über diese BAM. Und damals war mein Gehirn noch so geschärft, wenn ich da was gelesen habe, wusste ich das. Also wenn da dran stand, was weiß ich, die war 7800 Kilometer lang, dann wusste ich das einfach. Und als die Russischprüfung kam, war ich nach einer Viertelstunde fertig. Eine Prüfung, die, glaube ich, 2,5 Stunden war, die angesetzt, habe ich mich gemeldet, war fertig. Die haben gedacht, ich will die verkaspern. Und ich habe da eine 2+ bekommen. Ich glaube, die Silvia Renz auch. Ne? Auch gut abgeschnitten. Warum macht das der liebe Gott? Und ich bin der Meinung, wenn wir in unseren Gottesdiensten, nicht nur der Prediger, sondern ihr in unseren Gesprächskreisen das erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, dann gibt es Gottesdienste, wo du sagst, schade, wenn ich nicht da war, schade, dass ich nicht dabei war. Gut, wenn ich euch dann frage, warum kommst du zum Gottesdienst, weil du einfach sagen kannst, da habe ich Gott erlebt. Ich bin heute über die Zeit, ich hoffe, ihr schlagt mich nicht. Am Schluss möchte ich euch sagen, im Hebräerbrief werden wir von Paulus aufmerksam gemacht. Da sagt er, habt Acht auf die Herde und schwänzt oder versäumt nicht die Versammlungen. Da fordert der Paulus seine Glaubensgeschwister, die Verantwortungsträger in der Gemeinde auf, seht zu, dass ihr regelmäßig zum Gottesdienst kommt. Mein ganz, ganz großer Wunsch ist, dass euch das auch so wichtig ist, zum Gottesdienst zu kommen. Dass das wie bei Jesus eine gute Gewohnheit ist. Und wenn ihr, wie das bei mir und bei der Pi vor 3 Jahren so war, dreimal nicht zum Gottesdienst war, dass ihr merkt, da fehlt mir was. Ich wünsche euch da gottesreichen Segen, dass euch die Gemeinde, und ich komme wirklich sehr gern hierher, was ganz, ganz Wichtiges ist. Und jeder, der in der Gemeinde ist, der kann dazu beitragen, dass dieser Ort hier, wo wir sind, was ganz, ganz Besonderes ist. Der liebe Gott hat uns das versprochen, dass er mit dieser Gemeinde was ganz Besonderes vorhat. Wir müssen bloß offen sein, dass wir sagen, ja, in unserer Gemeinde kannst du kommen, wir sind dafür offen. Gott segne euch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich so über die Zeit gerast bin.